Lass uns kurz beten. Ja, Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott, allmächtiger Gott, allwissender Gott, allgegenwärtiger Vater, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir dafür, dass du, Jesus, mitten unter uns bist. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen sich versammeln, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist und danke, dass du diesen Raum erfüllst und diese Zeit, die wir gemeinsam haben, erfüllst. Wir bitten dich um Erkenntnis, wir bitten dich um Offenbarung. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Hilf uns heute Abend, dein Wort wieder ein Stück besser zu verstehen, ein bisschen besser zu erkennen, was dein Wort uns zu sagen hat in allen Bereichen des Lebens. Auch die schwierigen Passagen, auch die Passagen, die wir bis dato gemieden haben, weil wir sie nicht verstanden haben. Wir danken dir dafür, dass dein Wort im Ganzen uns erfüllt. Nicht einzelne Verse, die wir herauspicken und wie Rosinen picken, sondern dass dein ganzes Wort im ganzen Kontext unser Leben verändern kann. Und wir bitten dich jetzt um Weisheit und Einsicht, wenn wir den Hiob studieren. Wir loben und preisen dich und wir danken dir für jede Person, die hier vor Ort ist, und wir danken dir auch besonders für die Menschen, die zugeschaltet sind, online. Wir danken dir, dass wir gemeinsam dein Wort studieren dürfen. In Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr online auch da seid. Ja, heute haben wir eine ganz ermutigende Botschaft. Der Titel der heutigen Botschaft lautet: Ich wünschte, ich wäre nie geboren worden. Das ist die heutige Predigt. Richtig. Kein Spaß. Das ist, was Hiob gesagt hat. Und zwar im Kapitel 3. Und wir werden uns heute genau anschauen, was er gesagt hat, was er gemeint hat, was das für uns heute bedeutet. Wir sind im 8. Teil unseres Bibelstudiums Hiob, also Episode Nummer 8. Wir werden heute das Kapitel 3 durchlesen. Kapitel 3 hat 26 Verse. Wir werden es in wenigen Momenten gemeinsam lesen. Ein bisschen Hintergrund dazu. Ich habe in YouTube eingegeben, Predigten zu Hiob 3. Wer will raten, wie viele ich gefunden habe? Auf Deutsch, jetzt mal auf Deutsch. Ich habe keine einzige Predigt gefunden. Auf Deutsch. Ich habe dann im Englischen geschaut, habe ich 3 oder 4 gefunden. Also, das ist ein Kapitel in der Bibel, was Prediger meiden. Und es ist das erste Mal, dass ich es heute tue. Ich habe noch nie Hiob 3 gepredigt. Das erste Mal heute in den knapp 30 Jahren, wo ich Prediger bin, gehen wir Vers für Vers sogar heute ausnahmsweise den Hiob Kapitel 3 durch. Lass uns kurz ein bisschen wiederholen. Die ersten beiden Kapitel stellen uns den Hiob vor. Wer ist dieser Mann? Er ist gottesfürchtig, er ist aufrichtig, er ist vollständig Gott ergeben, er ist steinreich im wahrsten Sinne des Wortes, er ist mega, mega reich, er ist der reichste Mann weit und breit. Allein die 3000 Kamele könnte man mit 3000 Lastwagen heute vergleichen. Also wirklich ein steinreicher Mann. Und er hatte auch großen Segen mit den Kindern, was damals in damaligen Zeit noch viel wichtiger war wie heute, viele Kinder zu haben, nämlich 7 Söhne und 3 Töchter, die sich sogar noch wunderbar vertragten, die gerne miteinander Zeit verbrachten. Und so lernen wir Hiob kennen als einen glücklichen, erfüllten, gottesfürchtigen Mann. Und dann lesen wir plötzlich von einem Challenge, einer Herausforderung in der geistlichen Welt, wo der Satan daherkommt und Gott vorwirft: Der Hiob dient dir nur, weil du ihn gesegnet hast. Nimm ihm alles und er wird dich verfluchen. Ja? Und was mir da so wichtig ist in dieser Aussage ist, dass Satan falsch lag, natürlich. Er lag komplett falsch. Hiob hat Gott nie verflucht und er hat auch Gott nie verlassen. Egal, was dann passiert ist und was dann noch passiert ist. Im Kapitel 2 sehen wir dann, im Kapitel 1 sehen wir, seine erste Reaktion war Trauer. Er hat sich das Kleid zerrissen, er hat sich die Haare geschoren, er ist am Boden gegangen, hat Gott angebetet. Und dann gibt es eine zweite Herausforderung. Wieder kommt der Satan und sagt, naja, wenn du ihn aber jetzt persönlich angreifst, wenn du ihm nicht nur die Dinge nimmst oder die Kinder nimmst, sondern ihn im Körper angreifst, dann wird er dich verfluchen. Und wieder lag der Satan falsch. Und dann kam seine Frau daher und sagte, Hiob, willst du weiter gottesfürchtig leben? Willst du weiter Gott die Stange halten sozusagen und verfluche Gott und stirb? Und Hiob gesagt, du redest wie die törichten Frauen. Niemals werden wir das tun. Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und dann steht, dass er sich in keinem einzigen Satz gegen Gott versündigte. Er hat genau das nicht getan, was Satan Gott gesagt hat, dass Hiob tun würde. Nimm ihm alles. Und er wird enttäuscht sein. Wer kennt ein paar Christen, die enttäuscht sind von Gott und die dann den Glauben verloren haben und in Wirklichkeit keinen echten Glauben gehabt haben? Den echten Glauben verliert man nicht. Hast du das gehört, was ich gesagt habe? Echten Glauben verliert man nicht. Wenn du einen Glauben verloren hast, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, weil diesen Glauben musst du verlieren, dass du endlich echten Glauben bekommst. Echter Glaube zeigt sich im Feuer. Ja? Und es ist sogar gut, wenn jemand seinen Glauben verliert, damit er dann echten Glauben bekommen kann. Ja? Halleluja. Und so glaube ich auch, dass das für alle gläubigen Menschen zutrifft, dass echte gläubige Menschen, ganz wichtig, Gott nicht dienen, weil er sie segnet, Gott nicht dienen, weil er sie heilt, sondern Gott dienen, weil Gott Gott ist. Und Gott dienen, weil er würdig ist, ihm zu dienen. Ich kann ehrlich sagen, ich würde Gott dienen, egal was kommt. Also, mir hat einmal jemand gefragt, Karl Michael, wenn dir jemand die Kugel, also die Pistole an die Schläfe halten würde und sagen würde, verleugne Jesus, was würdest du tun? Was meine Antwort war? Ich hoffe, ich würde sagen, Jesus ist mein Herr. Aber wir wissen es eigentlich nicht, bis wir dort sind. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie es dann ausschaut, was wir wirklich tun würden. Aber meine Hoffnung wäre es, dass ich festhalten würde an ihm bis zum Ende. Und echter Glaube tut das. Freunde, das müssen wir verstehen. Echter Glaube verlässt Gott nicht, weil du plötzlich alles verloren hast. Echter Glaube bleibt bestehen. Und Satan lag falsch. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin sicher, dass einige von euch einige Christen kennen, die ja schon so manche schlechte Dinge erlebt haben und dann ist ihr Glaubensgebäude zusammengestürzt und das ist natürlich tragisch. Aber man kann immer noch hoffen und beten, dass sie echten Glauben finden. Und dann kommen seine drei Freunde, das möchte ich noch vorher lesen, das haben wir leider nicht eingeblendet. Wir beginnen dann mit Kapitel 3, aber ich lese euch die paar Verse vorher noch, bevor es zu Kapitel 3 kommt. Da steht, nachdem Hiob seine Frau zurechtgewiesen hat, nachdem er kein einziges sündiges Wort über seine Lippen hat kommen lassen, steht, Hiobs drei Freunde, Eliphas von Thema, Bildad von Schuach und Zophar von Naam, sie hörten von dem Unglück, das Hiob getroffen hatte und verabredeten sich, ihn gemeinsam zu besuchen. Ich meine, das ist schon mal sehr, sehr cool, oder? Weil er hatte sicher viel, viel, viel mehr Freunde. Als drei. Die drei Freunde Hiob werden oft sehr schlecht behandelt, weil sie ja dann wirklich blöde Sachen gesagt haben. Aber man muss einmal sagen, sie haben gut begonnen. Sie sind gekommen. Sie sind gekommen und dann geht es weiter. Sie wollten ihm ihr Beileid bezeugen und ihn trösten. Sie kamen mit dem richtigen Herzen. Nicht um ihn zu belehren, was sie später getan haben, was sie später leider getan haben, aber sie kamen ursprünglich, um ihm zu trösten. Schon von Ferne sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn nicht. Da weinten sie laut, sie rissen ihre Obergewänder ein und warfen Staub in die Luft, dass er auf ihre Köpfe fiel. Und dann taten sie noch was Gutes, Vers 13. Dann setzten sie sich zu Hiob auf die Erde. 7 Tage und Nächte lang blieben sie so sitzen. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Sie haben bei ihm 7 Tage und Nächte verbracht, haben dort gegessen, gesessen, geschlafen. Sie waren 7 Tage mit ihm und haben kein einziges Wort gesagt. Bravo. Sag einmal Bravo. Bravo. Wenn Menschen leiden, halte den Mund. Ich weiß, das ist schwer. Oh, es wird alles wieder gut. Spar dir das. Das tut nur noch mehr weh. Oder das Kind ist im Himmel. Spar dir das. Das tut nur noch mehr weh. Das Beste, was du tun kannst, wenn jemand leidet, ist da zu sein. Einfach nur da sein. Und wenn der Mensch eine Frage hat oder Hilfe braucht, sei sofort da. Das ist alles. Gut. 7 Tage, 7 Nächte, kein Wort. Und jetzt steigen wir ein ins Kapitel 3. Jetzt wird es heftig. Kapitel 3, Vers 1. Dann erst begann Hiob zu sprechen und verfluchte den Tag seiner Geburt. Er sagte, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren bin. Und die Nacht, die sagte, ein Knabe kam zur Welt. Finsternis sei dieser Tag. Gott da oben frage nicht nach ihm. Nie scheine über ihm das Licht, mögen Finsternis und Dunkel ihn besitzen, dichte Wolken über ihm stehen, die Finsternis ersticke sein Licht, jene Nacht, das Dunkel soll sie holen, damit sie nicht im Jahreslauf erscheint. Zu keinem Monat soll sie gehören, unfruchtbar sei jene Nacht, kein Jubel kehre bei ihr ein, verwünschen sollen sie die Tagesverflucher, die fähig sind, den Levitian zu reizen, finster seien die Sterne ihrer Dämmerung, sie hoffe auf Licht, doch das bleibe aus. Sie sehe keinen Schimmer vom Morgenrot, denn sie hat mir nicht den Mutterschoß versperrt und das Unglück meiner Augen erspart. Das Erste, was Hiob tut, ist, er verflucht den Tag seiner Geburt. Du sagst jetzt vielleicht, naja, hast du nicht gesagt, er hat Gott nicht verflucht? Er hat Gott nie verflucht. Er hat gesagt, warum bin ich geboren worden? Er hat den Tag seiner Geburt verflucht. Aber in keinem einzigen Satz hat er Gott verflucht oder irgendwie Gott verwünscht in irgendeiner Form. Das Erste, er verflucht oder verwünscht den Tag seiner Geburt. Und bevor du sagst, das ist schon heftig, er hat 10 Kinder verloren, er hat sein ganzes Hab und Gut verloren, er hat alles verloren und er ist von Kopf bis Füßen komplett krank. Und er muss sich die ganze Zeit kratzen, weil diese Dinge auf seinem Körper so schmerzen. Dann geht es weiter im Vers 11. Warum starb ich nicht bei der Geburt, als ich aus dem Mutterschoß kam? Weshalb kamen mir Knie entgegen? Wozu Brüste, dass ich daran sog? Dann läge ich jetzt schon und ruhte aus, dann schliefe ich und hätte Ruhe. Mit Königen und Räten des Landes, die sich verödete Grabmäler bauten, oder mit Fürsten reich an Gold, die ihre Häuser mit Silber füllten. Oder als verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht da, wie ein Kind, das das Licht niemals sah. Dort endet das Wüten der Bösen, dort ruhen die Erschöpften aus, Gefangene sind frei von Sorgen, hören das Geschrei des Antreibers nicht. Die Kleinen sind dort wie die Großen, und der Sklave ist frei von seinem Herrn. Also im Tod sind alle gleich. Zuerst verwünscht er den Tag seiner Geburt und dann verwünscht er sein Überleben als Säugling. Wäre ich eine Totgeburt gewesen, hätte ich ja nicht überlebt. Dann geht es weiter und dann sind wir schon fertig mit diesem ermutigenden Kapitel. Hiob verwünscht den Umstand, weiterleben zu müssen. Warum gibt er dem Leidenden Licht und Leben denen, die verbittert sind? Die auf den Tod warten, doch der bleibt aus, die nach ihm scharren, mehr als nach Schätzen, die sich freuen würden, wären sie im Grab, sie würden jubeln und wären entzückt. Warum gibt er dem Mann Leben, den Gott ringsum eingezäunt hat und dessen Weg verborgen ist? Bevor ich noch esse, kommt mir das Seufzen und wie Wasser ergießt sich mein Stöhnen. Jetzt kommt einer der berühmtesten Verse im Buch Hiob, Vers 25. Wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Wer hat das schon mal gehört, diesen Vers? Wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Wovor mir graute, das kam über mich. Halte ich nicht Frieden, nicht Ruhe, nicht Rast, und dann kam das Toben. Ich möchte zu Vers 25 noch kurz was sagen, weil das ganze Kapitel kennt kaum jemand, aber Vers 25 kennt fast jeder. Wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Ich wurde früher gelehrt, dass das quasi ein Gesetz ist. Wenn du etwas fürchtest, dann kommt es über dich. Wer weiß, dass das nicht stimmen kann? Dann wären schon so manche Flugzeuge abgestürzt. Ja? Denn einige von uns sind schon ins Flugzeug gegangen aus Angst vorm Fliegen. Also, das ist kein Gesetz. Aber hat Angst Kraft? Hat Angst Anziehungskraft auf das Negative? Natürlich. Aber es ist kein Prinzip, dass es immer so sein muss. Dass du, wenn du Angst hast, vom Hund gebissen zu werden, dass er tatsächlich zubeißt. Aber es gibt gewisse Dinge, die sind nicht gut und die können natürlich Dinge über dich bringen, die sonst nicht gekommen wären. Kein Gesetz, aber oft ist es auch wahrscheinlicher, dass was passiert, wenn du dich fürchtest. Stimmt es? Genau. Okay, das ist dieses Kapitel. Wir werden uns ein paar Dinge anschauen und wir werden uns ein paar auch ermutigende Dinge mitnehmen können heute, da bin ich mir sicher. Wie gesagt, es ist meine erste Predigt ever zu Hiob Kapitel 3. Und es gibt im ganzen YouTube-Internet fast nichts daran zu finden. Also wir sehen, Hiob verflucht drei Dinge. Was sind die drei Dinge, die er verflucht? Er verflucht den Tag seiner Geburt, er verflucht sein Überleben als Säugling und er verflucht den Umstand, weiterleben zu müssen. Diese drei Dinge haben wir gerade gelesen. Er verflucht oder verwünscht den Tag seiner Geburt. Er verwünscht das Überleben als Säugling. Und er verflucht oder verwünscht den Umstand, dass er noch weiterleben muss. Ich möchte unbedingt anmerken an dieser Stelle etwas Ermutigendes. Großartige Menschen, das kannst du studieren, überall. Großartige Menschen, die großartige Dinge vollbringen oder verbracht haben, kommen oft aus tragischen Anfängen oder schlimmen Umständen oder Hintergründen. Ihr habt rein zufällig gestern, hat mir jemand wieder mal, ich schaue ihn nicht regelmäßig an, aber doch hin und wieder taugt er mir auch zum Anschauen, ist dieser Nick Vujicic, der keine Arme und keine Beine hat. Ein australischer Kroate, also die Familie ist kroatisch, also in Australien geboren, soweit ich das weiß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall, er wollte sich mit 8 Jahren in seiner eigenen Badewanne ertränken. Seinen Eltern wurden gesagt, er wird nie normal sein, er wird nicht laufen können, er wird am Leben keine Freude haben. Wenn du weißt, wer das ist, dann weißt du, du hast selten jemanden gesehen, der so viel Freude ausstrahlt wie er, der so herumläuft wie er, ohne Beine, aber er läuft irgendwie da auf dem Tisch herum. Er hat eine Familie gegründet, er hat sogar Kinder mittlerweile, eine wunderschöne Frau übrigens. Wenn du berühmt bist, hilft das ein bisschen. Aber er ist mega berühmt, das muss man schon sagen. Er hat aber auch vielen anderen Kindern, die so geboren wurden, komplett ohne Gliedmaßen, hat er geholfen, auch viel Mut gemacht, nicht nur solchen Menschen, die gewaltige Behinderungen hatten, sondern auch Menschen, die gesund sind. Aber Faktum ist, großartige Menschen kommen sehr häufig aus außergewöhnlichen Umständen, aus außergewöhnlichen Schwierigkeiten. Und wenn man diese großartigen Leben studiert, stellt man sehr häufig fest, dass sie aus dem Schoß des Leids geboren wurden. Die Frage ist immer, was macht man daraus? Die Frage ist immer, wie man darauf reagiert. Ich habe übrigens schon so oft von Menschen gehört, das ist jetzt ein anderes Thema, aber trotzdem auch, passt auch irgendwie dazu, die ein Down-Syndrom-Kind haben. Ich glaube, früher hat man gesagt Mongolismus, oder? Ein Down-Syndrom-Kind. Und was für ein Segen diese Kinder sind. Was für eine Freude die ausstrahlen. Wie liebenswert und liebenswürdig und lieb und hilfsbereit diese Kinder sind. Und also alle, die solche Kinder haben, sind voller Begeisterung, weil das Kind so liebenswürdig ist. Aber den meisten wird abgeraten, das Kind überhaupt auf die Welt zu bringen, wenn man das beim Ultraschall feststellt, dass die Chance sehr hoch ist, dass das Kind so auf die Welt kommt. Ja? Ich bin so dankbar, dass es viele Eltern gibt, die sich entscheiden, solche Kinder auf die Welt zu bringen und dann so froh sind, dass sie es nicht getan haben, dass sie es nicht weggemacht haben, dass sie es nicht ermordet haben. Amen. Aber das ist so wichtig. Die Frage ist immer, was macht man daraus, wie man reagiert. Aber ich will unbedingt nochmal wiederholen. Außergewöhnliche Menschen haben oft Außergewöhnliches durchgemacht. Und zwar außergewöhnlich Negatives durchgemacht. Und wie gesagt, heute Kapitel 3 hier. Ich kenne niemanden, der sagt, das ist mein Lieblingskapitel in der Bibel. Aber die Realität trifft Hiob beinhart. Alleine das Lesen hat wehgetan. Und ich habe ein Dutzend Mal gelesen in der Vorbereitung. Also mir hat es ein Dutzend Mal wehgetan. Allein das Lesen tut weh. Ein Mann vollkommen am Ende, der sich gewünscht in seinem Ausbruch, es war ein Ausbruch, ein emotionaler Ausbruch, warum bin ich geboren worden, warum war ich keine Totgeburt und warum muss ich weiterleben? Und kaum zu glauben, wenn man die ersten zwei Kapitel liest, wenn man weiß, was für ein Mann das ist, was aus seinem Mund kommt. Aber warum tun wir uns so schwer, solche Worte aus dem Mund eines so gottesfürchtigen Mannes zu hören? Vielleicht haben wir die falschen Vorstellungen. Ich meine, ich denke an die Psalmen. Ich lese jeden Morgen 5 Psalmen. Ich bete ja auch in den Psalmen. Ich verwende das Psalmbuch als mein Gebetsbuch. Und wenn man sieht, was David so alles rausgelassen hat, das macht Mut. Also David hat ihn nicht zurückgehalten. Er hat Gott seine Gefühle gesagt. Er hat auch Gott nie verflucht. Er hat auch nie gesagt, Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich pfeife auf dich. Im Gegenteil, er hat ihm sein Herz ausgeschüttet. Er hat gesagt, was er fühlte in seinem Herzen. Er hat es richtig rausgelassen, aber er hat immer auf Gott vertraut. Weißt du, so wie ich aufgewachsen bin, im Wohlstandsevangelium, sehr, sehr segenlastig und Gott segnet und Gott heilt und Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Wer hat dich schon mal gehört? Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das habe ich, glaube ich, in jeder Predigt gehört, als ich aufgewachsen bin, was ja schön zum Hören ist. Und stimmt ja auch. Nur wir müssen verstehen, dass Gottes wunderbarer Plan aus seiner Perspektive wunderbar ist, nicht aus meiner oder aus deiner Perspektive. Du wirst sehen, wenn wir dann im Kapitel 42 sind, sagst du, wow, was für ein tolles Buch der Hiob ist. Was für ein gewaltiges Buch. Dieses Buch macht mir richtig Hoffnung. Dieses Buch gibt mir richtig Kraft. Er wurde wiederhergestellt, er wurde gesegnet, er wurde ja wieder komplett hergestellt. Für uns wunderbarer Plan bedeutet meistens bequem, gesund, keine Schulden, nie krank, wunderbare Ehe, brave Frau, braver Mann, 2 brave Kinder, guter Job und nur Segen und Erfolg. Und wenn du im Willen des Herrn bist, hast du nur Segen und Erfolg. Wie oft habe ich das gehört? So ein Quatsch. So ein Quatsch, ja. Und wenn du dem Herrn dienst, passiert dir nichts Böses. Ne? Da wird der Paulus mit dir ein bisschen diskutieren darüber. Ja? In seinen, wo er gegeißelt wurde, verfolgt wurde. Ich muss ja auch immer so lachen. Ich lache nicht. Ich lache wirklich nicht, aber ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich Christen höre, ich will die Apostelgeschichte erleben. Ich will das Christentum der Apostelgeschichte. Da sage ich, was meinst du damit? Willst du auch so ausgepeitscht werden wie der Paulus? Ja, willst du auch von der Schlange gebissen werden wie der Paulus? Nein, ich will die Wunder und die Heilungen. Ah, die Verfolgung willst du nicht. Ah, verstehe. Ah, du willst die Apostelgeschichte. Leider geht das eine ohne dem anderen nicht. Paulus hat den höchsten Preis bezahlt. Er wurde enthauptet bei lebendigem Leib. Petrus wurde ans Kreuz genagelt und dann hat er gesagt, nicht wie mein Herr, dreht das Kreuz um. Also wenn wir die Apostelgeschichte haben wollen, ich bin voll dafür, dann müssen wir auch sehen, dass da gewaltige Verfolgungen inmitten dieses Wirken Gottes war. Sieh, und ich würde sagen, Gottes Plan für Paulus war wunderbar. Wer würde sich da anschließen? War Gottes Plan für Paulus wunderbar? Dass mit einer Enthauptung endet? das mit dreimal oder zweimal im Gefängnis war das Leben von Paulus ein wunderbarer Plan? Ja, ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Nur das heutige Christentum, das heutige Evangelium ist eine Bless-me-Club-Geschichte. Bless-me-Club. Segne mich, Herr. Heile mich, Herr. Ich will, es steht mir zu. Ich glaube, dass da die ersten Jünger und Nachfolger Jesu ein riesiges Problem damit gehabt hätten. Gottes wunderbarer Plan ist real, aber er funktioniert nicht auf unseren Perspektiven oder Wünschen. Er ist Gott, wir sind es nicht. Wir vertrauen ihm und darum geht es ja im Buch Hiob primär, wir vertrauen seiner ultimativen Weisheit. Römer 8, Vers 28 kennt jeder von uns, oder? Wird hier oft zitiert. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Nicht die, die Gott lieben, für die ist alles bequem und immer toll und immer schön, sondern es dient ihnen alles zum Besten. Meine Lutherbibel, die ich auch lese, hat sogar einen Querverweis von Genesis 50, Vers 21, den lese ich gleich, zu Römer 8, Vers 28. Genesis 50, Vers 20, Entschuldigung, da geht es um den Josef. Was ist mit Josef passiert? Josef war 17, wurde von seinen Jüngern in eine Grube geworfen. Zuerst wollten sie ihn töten, sie waren so eifersüchtig und dann haben sie ihn als Sklaven verkauft nach Ägypten. Und dort wurde er im Haus Potiphar zum zweithöchsten Mann. Und seine Frau hat es auf ihn abgesehen gehabt, wollte ihn ins Bett haben. Er hat sich gewehrt dagegen. Die Bibel sagt, er war ein schöner junger Mann. Und er wollte nicht und dann hat sie das so dargestellt, als hätte er sie vergewaltigen wollen. Und dann hat ihm sein Meister ins Gefängnis geworfen, in den Kerker, 13 Jahre. Und dann wurde er erhöht zum zweithöchsten Mann Ägyptens und hat die Welt gerettet. Josef hat die damalige Welt gerettet vor dem Hungertod. Und dann ist der Vater gestorben. Die Brüder dachten, jetzt wird er sich revanchieren, er wird uns alles heimzahlen. Und was sagt Josef? Er hatte zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Frage, ist gut immer gut? Und ist schlecht immer schlecht? Oder andere Frage, wenn du den Josef gefragt hättest, war es es wert? War es es wert? Von den Jungs in die Grube geworfen zu werden? War es es wert, nach Ägypten als Sklave verkauft zu werden? War es es wert, 13 Jahre im Kerker zu verbringen? War es es wert, so von Gott benutzt zu werden? Was hätte Josef gesagt? Was für ein wunderbarer Plan. Hundertprozentig. Was für ein wunderbarer Plan. Und das Gleiche gilt für Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Was für ein wunderbarer Plan. Und wenn du den Hiob fragen könntest, Hiob, jetzt im Rückblick, im Rückspiegel, war es okay? Sagt er, ja, war voll okay. Ich habe Gott besser kennengelernt, ich kannte ihn vorher nicht wirklich. Ich lernte mich besser kennen und ich bin durchgekommen, weil ich Gott nicht verflucht habe, sondern weil ich dran blieb und Gott vertraute. Und ich habe nicht alles verstanden. Und genau das ist der Punkt. Es geht nicht darum, verstehen zu müssen, warum wir leiden. Es geht darum, Gottes Weisheit zu vertrauen. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Das ist das Wichtigste. Und dann gibt es noch einen Vers, Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege sind nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Das ist so gewaltig. Das, was Gott tut, können wir oft nicht verstehen, aber wir vertrauen ihm, wir vertrauen seiner Weisheit und wir wissen, dass wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm lieben, dann ist das Ende besser, als wir uns vorstellen können. Vielleicht nicht auf dieser Erde, nicht immer auf dieser Erde, aber letztendlich ist es das Beste. Das Beste. Hiob bringt uns zurück zur Realität, zu Gottes Realität. Wer kann sich noch erinnern, was er zu seiner Frau gesagt hat? In Kapitel 2, Vers 10, lesen wir das nochmal. Das Gute nehmen wir von Gott an, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei all dem kam kein sündiges Wort über seine Lippen. Und derselbe Mann, Hiob, tritt in einen völlig neuen Bezugsrahmen ein. Und deshalb, wenn wir Hiob Kapitel 3 lesen, fühlen wir uns unwohl. Also ich fühle mich unwohl, wenn ich das lese. Wäre ich doch gestorben? Wäre ich nie geboren? Warum muss ich weiterleben? Da fühle ich mich schon ein bisschen unwohl. Vor allem, wenn ich gelesen habe, was für ein toller Mann das war. Ja, und ist. Wir wollen nicht, dass unser Held, und Hiob ist irgendwie ein Held, oder? So redet, so denkt, so spricht, wie er es hier tut. Aber er tut es. Und wisst ihr was? Gott hat kein Problem damit. Gott kann es handeln. So wie er auch handeln kann, wenn du ihm dein Herz ausschüttest. Er scheint auch fast kein Mann Gottes mehr zu sein, wenn man das so hört. Ist unglaublich. Schauen wir uns die letzten beiden Verse noch mal kurz an. Verse 25 und 26. Wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Und wovor mir graute, das kam über mich. Ich habe weder Frieden gefunden, noch Rast, noch Ruhe. Nur Unruhe hat sich eingestellt. Weißt du, was ich da denken würde als unreifer Christ? Hiob, wo ist dein Glaube? Wo ist dein Glaube? Ja, wer hat sowas schon mal gehört? Wo ist dein Glaube? Hey, was willst du wissen über meinen Glauben, wenn du nicht in meinen Schuhen gegangen bist? Was willst du wissen, wie es ist, ein Kind zu verlieren und nicht mehr weiterleben zu wollen, wenn du es nicht erlebt hast? Verstehst du? Und dieses Buch gibt uns Mut, weil ein Glaubensheld sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat, ohne Gott jemals zu verfluchen. Wir erhalten Zugang zu einer dunklen Seite von Hiobs Leben, die so real ist wie jedes unserer heutigen Leben. Aber der Unterschied ist, Hiob lässt alles raus. Er lässt alles raus. Und zum Glück erinnert er uns daran, dass sogar die gottesfürchtigen Gläubigen, gottesfürchtige Gläubige, depressiv sein können. Ich kenne das auch. Darf ich so ehrlich sein? Wer kennt das auch? Ja, ist ja keine Tragik. Ich muss zugeben, vielleicht nicht so tief wie manche andere. Ich bin eine frohe Natur eigentlich. Aber ich bin manchmal durch beunruhigende Tunnel der Depression gegangen. Interessanterweise habe ich genau zur gleichen Zeit, als andere denken würden, boah, der ist überheblich oder stolz, solche Kämpfe erlebt. Ich habe mich gefragt, ob ich überhaupt weitermachen soll. Und weil ich mich zurückgezogen habe und wenig geredet habe, haben mir das andere als stolz ausgelegt. Das tut dann nochmal weh. Gerade am Sonntag ist mir das passiert. Nicht ein bisschen anders natürlich. Ich gehe dann beim ersten Lied, komme ich meistens rein. Manchmal bin ich jetzt schon früher da, komme ich rein und da stehen noch ein paar Leute draußen. Und da steht meistens ein besonderer Kandidat draußen. Und dem sage ich jedes Mal, komm, geh mal rein, geh mal lobpreisen. Es hat schon begonnen. Und der will immer mit mir reden. Sag ich, gehe jetzt hinein. Und dann gesteht er mir, dass ich da manchmal vor dem Gottesdienst so kurz angebunden bin, das kommt arrogant rüber. Sag ich, wirklich? Na, ich habe nur vor dem Gottesdienst keine Zeit mit dir zu reden, das ist alles. Du weißt, dass ich nach dem Gottesdienst komplett anders bin und mit dir oft rede. Sag, ja, stimmt eh. Aber uns wird das oft falsch ausgelegt, wenn wir uns vielleicht zurückziehen oder leiden oder depressiv sind oder wie meine Frau, die sehr schüchtern ist. Die Christi ist so schüchtern und so demütig. Wie oft ist ihr das schon als ein bisschen überheblich ausgelegt worden? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Christi ist die demütigste Person, die ich kenne und die ist so schüchtern, die muss sich jeden Mal überwinden, das zu tun, was sie tut. Und ich bin froh, dass ich sie habe und nicht eine Frau, die gern das Mikrofon an sich reißt und sagt, ich bin die Größte. Bin so froh, weil solche Frauen gibt es auch. Gerade im Dienst. Stimmt es, Walter? Ich bin so dankbar. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass ich eine Frau habe, ich musste sie überreden, überhaupt zu singen. Bis ich sie so weit gebracht habe, dass sie singt, war eine Überwindung. Da ist kein bisschen Stolz oder ich mache mich wichtig oder ich muss unbedingt, null. Und wenn du das siehst, dann liest du etwas komplett falsch. Sie ist auch eine leidende Frau, sie hat ein Kind verloren. Eine fröhliche Frau gleichzeitig ist kein Widerspruch. Ich bin ein sehr fröhlicher Mann. Wir können leiden und fröhlich sein gleichzeitig. Das ist das Wunderbare am Christentum. Eines der wichtigsten Beweise und Wunderbarkeiten des Christentums ist, dass wir trauern können, und zwar mit Hoffnung trauern können und Freude haben können, gleichzeitig. Ich würde sagen, ich bin einer der glücklichsten Menschen auf der Erde. Aber ich habe auch mehr gelitten wie viele andere. Und vielleicht hat mir das sogar zu einem noch glücklicheren Menschen gemacht, weil ich weiß, was ich jetzt habe noch. Weil ich weiß, was Schmerz bedeutet. Amen. Aber so ein tiefes Loch wie Hiob kenne ich nicht, kennst du auch nicht, kennt wahrscheinlich keiner von uns. Wenn Hiob im Krankenhaus wäre, hätte er ein Schild an der Tür hängen, bitte keine Besucher. Aber er kann nicht davonlaufen und sich verstecken. Hiob ist für alle sichtbar, auch für uns hier und heute. Und wir haben alle Zeiten, wo wir mit unseren Kräften am Ende sind. Wenn dunkle Wolken aufziehen in unserem Leben und die Sonne der Hoffnung verdecken, wo die dunklen Wolken der Depression oder der dunklen Wolken des Zweifels die Sonne der Hoffnung verdecken. Und dann sprudelt heraus, wie wir uns wirklich fühlen. Bei wem sprudelt Mama heraus, wie du dich wirklich fühlst? Darf ich fragen? Bei mir ja. Gott sei Dank alleine in meinem Gebet um 5 Uhr früh. Aber nicht bei Hiob. Bei Hiob war es für alle zu sehen. Meistens bin ich alleine, wenn ich meinen Gefühlen freien Lauf lasse. Aber neben Hiob waren 3 Freunde, die da saßen und starrten und jedem Wort genau lauschten. Das war der Zeitpunkt, an dem sie begannen, ihre verurteilenden Gedanken zu sammeln, damit sie ihn zurechtweisen konnten. Sobald sie die Gelegenheit hatten zu sprechen, oder sollte ich sagen, predigen. Ich möchte an dieser Stelle ein paar technische Bemerkungen machen zu diesem Abschnitt der Bibel. Hiob 1 und 2 ist sogenannte Prosa. Wer hat schon mal von Prosa gehört, was Prosa ist? Prosa ist eine Form des Schreibens, der Erzählung. Ja, wenn du einen Roman schreibst, das ist Prosa. Ein Zeitungsartikel ist Prosa, Erzählung. Es gab einen Mann, der hieß Hiob und so weiter. Und das ist Prosa. Und die letzten Verse, Kapitel 42, Vers 6 bis 17, ist auch Prosa, ist auch Erzählung. Dazwischen, Kapitel 3 bis Kapitel 42, Vers 6, hast du Poesie, Gedichtform. Hebräische Poesie. Ja? Obwohl hebräische Poesie anders ist wie unsere Poesie. Ja? Wir sagen ene, mene, mu und draus bist du. Das ist unser Reimen. Die Hebräer haben das ein bisschen anders. Das muss nicht reimen, aber es ist eine Form von Poesie. Prosa bezeichnet die ungebundene Sprache im Gegensatz zur Formulierung in Versen, Reimen oder bewusst rhythmischer Sprache oder Erzählung. Warum ich dir das sage, ist folgender. Kapitel 1 und 2 kannst du jedem Kind lesen und er versteht es. Da war ein Hiob, dann passierte das und dann war seine Frau und dann waren seine Freunde. Kapitel 1 und 2. Eine Erzählung, die jeder ganz leicht versteht. Und dann auch die letzten 12 Verse detto. Nur Kapitel 3 bis 42, Vers 6, da wirst du viel lesen, wo du denkst, was ist da jetzt gemeint? Und weißt du was? Ich weiß bis heute noch nicht überall, was genau damit gemeint ist. Es ist Poesie. Es ist nicht ganz genaue Erzählung. Es ist Poesie. Und das ist der Grund, warum man manche Dinge in diesem Abschnitt nicht immer 100% deuten kann. Und wenn du mal im Buch Hiob liest, Kapitel 3 bis 42, und du denkst dir, na, was ist denn das für ein wunderschöner Satz, den ich nicht verstehe, dann sag, ah, der Pastor hat gesagt, es ist Poesie, passt schon. Richtig? Das ist so. Ich meine, lies Gedichte, ich habe Goethe gelesen und nicht alles verstanden. Du, ich meine, ich verstehe halt diese Gedichte nicht so. Erzählungen verstehe ich sehr gut, aber Poesie tue ich mir manchmal schwer. Und was ich auch anmerken möchte ist, Hiobs Ausbruch ist nicht hauptsächlich auf sein körperliches Leiden zurückzuführen, obwohl das sehr stark natürlich ist. Es ist sehr emotional. Ich glaube, er fühlt sich, als hätte er seinen besten Freund verloren. Wer ist sein bester Freund? Gott! Gott ist sein bester Freund. Er war doch immer bei ihm. Er war doch immer bei ihm. Was ist jetzt passiert? Hat er ihn doch? Er hat mich nie verlassen. Jetzt fühle ich mich verlassen. Hat Gott ihn wirklich verlassen? Nein. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Er ist mit uns am Berg und im Tal. Er ist immer bei uns. Und Gott gab ihm, und das ist das Schlimmste, Gott gab ihm keine Erklärung. Der Mann ist am Ende. Ich glaube, er dachte sich, lasst mich doch alle bitte in Ruhe. Wer hat sich schon mal so gefühlt? Geht's wieder heim? Lasst mich in Ruhe, ich will nicht mehr. Jetzt sitzen die 7 Tage und Nächte da und plötzlich zerplatzt er. Ist das legitim? Absolut legitim. Ich habe einen Prediger des 19. Jahrhunderts gefunden, der zu Hiob 3 Folgendes sagt. Sein Name ist Robert Alden, Prediger des 19. Jahrhunderts. Er sagt Folgendes über das dritte Kapitel. Das dritte Kapitel von Hiob muss eines der deprimierendsten Kapitel der Bibel sein. Auch wenn einige vielleicht so deprimiert sind wie Hiob und diese Verse benutzen, um ihren Gefühlen Luft zu schaffen, werden aus diesem Kapitel nur wenige Predigten gemacht. Wenige Verse werden als Versprechen beansprucht und nur wenige werden wegen der Wärme ihrer Gefühle in Erinnerung bleiben. Also ein bisschen sarkastisch auch. Es ist der niedrigste von mehreren niedrigen Punkten im Leben von Hiob. Absolut low point. Absolut low point. Vielleicht kennst du das. Ich kann mich noch genau erinnern. An absolut low point. Du auch vielleicht? Vielleicht war es eine Scheidung, Tod eines Kindes. Aber ich kann mich noch erinnern, wo ich gedacht habe, tiefer, viel tiefer geht es jetzt nicht mehr. Aber weißt du was? Ja, sind wieder raufgekommen. Rauf und raus, raus und rauf. Freunde, das sind Worte eines gebrochenen Mannes. Ich wiederhole, 3 Dinge tut er. Er bereut seine Geburt, Verse 1 bis 10. Er wünscht sich, er wäre bei der Geburt gestorben, Verse 11 bis 19. Und er will nicht mehr leben, Verse 20 bis 26. Gehen wir zurück zu Vers 1 noch einmal. Schauen wir uns noch ein paar Sachen an. Es ist nicht so leicht, dieses Buch oder dieses Kapitel zu unterrichten, ehrlich gesagt. Und nicht alle zu deprimieren heute Abend, ja. Aber es ist Teil des Wortes Gottes. Kapitel 3, Vers 1. Dann erst begann Hiob zu sprechen und verfluchte den Tag seiner Geburt. Wann dann? Nachdem die 7 Tage an Stille vorbei waren, hat Hiob als erster gesprochen. Er hat diese Stille gebrochen. Dann erst begann Hiob zu sprechen und verfluchte den Tag seiner Geburt. Hatte der Satan doch recht? Nein, hat er nicht. Er verflucht nicht Gott, er verflucht den Tag seiner Geburt. Schauen wir uns jetzt diese Verse 2 bis 10 nochmal an. Die sind sehr interessant. Verse 2 bis 10, wenn wir die nochmal einblenden könnten für die Leute zu Hause. Ich habe es eher auf meiner Outline hier. Aber diese ersten 10 Verse, wir schauen uns genau jetzt an, Verse 3 bis 9. Und ich will, dass du auf was achtest, nämlich. Er verfluchte den Tag seiner Geburt, also er sagt, wäre ich doch nie geboren worden. Und jetzt pass auf folgende Worte auf, wo immer wieder hervorgeht, was er sich wünscht. Zum Beispiel Vers 3 beginnt, es verschwinde der Tag. Es verschwinde ist ein Wunsch, oder? Ein Wunsch, dass etwas verschwinden mag. Vielleicht hast du es einmal zu einer Frau gesagt, verschwind. Oder sie zu dir, verschwind. Es ist ein Wunsch, schleich dich, spür Indianer, ja, geh. Und er wünscht sich, dass der Tag seiner Geburt verschwinden würde. Verschwinde. Der Tag, an dem ich geboren bin und die Nacht, die sagte, ein Knabe kam zu. Also verschwinde. Get out of here. Dann in Vers 4, Finsternis sei dieser Tag. Wieder ein Wunsch. Dieser Tag soll Finsternis sein. Finsternis sei. Und dann geht es weiter. Gott da oben frage nicht. Also wieder ein Wunsch. Gott frag nicht nach diesem Tag. Dann nie scheine über ihm das Licht. Wieder ein Wunsch. Dieser Tag soll finster sein. Nie scheine. Dann Vers 5. Mögen Finsternis und Dunkel im Besitz. Wieder so ein Wunsch. Mögen Finsternis. Dichte Wolken über ihm stehen. Die Finsternis ersticke sein Licht. Erstick du Licht. Dunkel soll sie holen. Wieder ein Wunsch. Lauter Wünsche, den Tag zu beseitigen. Damit sie nicht im Jahreslauf erscheint. Meine Geburt, sie soll zu keinem Monat gehören. Wieder ein Wunsch. Unfruchtbar sei jene Nacht. Wieder ein Wunsch. Unfruchtbar sei. Kein Jubel kehre bei ihr ein. Wieder ein Wunsch. Verwünschen sollen sie die Tageflucher. Also alle, die gern alles verfluchen, sollen das gerne mit meinem Geburtstag tun. Die fähig sind, den Leviathan zu reizen. Finster seien die Sterne ihrer Dämmerung. Sie hoffen auf Licht, doch das bleibe aus. Sie sehe keinen Schimmer vom Morgen. Also er wünscht sich mit einem Wort nach dem anderen. Hiob wünscht sich, dass alles, was mit seiner Geburt zu tun hat, verschwindet. Der Mann ist tief unten. Er will nichts mehr mit dieser Sache, die sich Leben nennt, zu tun haben. Jetzt kommt ein interessanter Punkt. Bist du wach? Selbstmord kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn. Selbstmord kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn. Kein Versuch, kein Wort darüber. Vielleicht hat er es gedacht, ich weiß es nicht. Weil es dem Leben eines Gläubigen damals vor allem, heute gibt es leider immer wieder Christen, die sich das Leben nehmen, leider viel, viel zu häufig. Aber in der damaligen Zeit war das absolut tabu. Wisst ihr das, vor 50 Jahren noch, ich habe mit älteren Pastoren darüber geredet, die seit in den 50er, 60er Jahren, das letzte Jahr schon Pastoren waren, in den 60er Jahren war es absolut tabu für einen Christen zu sagen, ich habe Depressionen. Du warst quasi ein Aussätziger. Eine mentale Krankheit zu haben, Mental Illness zu haben, war absolut tabu. In den meisten Kirchen und Gemeinden der Welt. Heute, Gott sei Dank, darf man drüber reden. Viele Prediger reden drüber, viele helfen auch, und um richtige Schritte zu machen. Leben ist nicht leicht. Früher konnte man das nicht einordnen. Es gab kaum Prediger, die Menschen halfen mit Depressionen. Wurde gleich mit Unglauben abgestempelt. Aber Christen können körperlich krank sein, Christen können auch seelisch krank sein. Und wenn man krank ist, braucht man Hilfe. Und das ist keine Schande. Es ist keine Schande, am Boden zu liegen, es ist eine Schande, liegen zu bleiben. Richtig? Am Boden zu liegen ist keine Schande, um Hilfe zu bitten ist keine Schande, um Vergebung zu bitten ist auch keine Schande. Macht dich eigentlich groß, oder? Es macht dich groß, wenn du um Hilfe bittest. Es macht dich groß, wenn du um Vergebung bittest. Ich denke schon, oder? Aber Selbstmord kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn. Kein Versuch, kein Wort darüber, weil es dem Leben eines treuen Gläubigen damals so fremd war. Und dann habe ich noch was gefunden. Ich habe mir da ja alle 12 Übersetzungen angeschaut im Deutschen. Im Kapitel 3, Vers 3 in der Schlachter, in der Franz-Eugen-Schlachter-Übersetzung, steht Folgendes. Sehr interessant. O wäre doch der Tag ausgelöscht. Wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde. Und die Nacht, Die Nacht, die sprach 9 Monate vorher, ein Knabe ist gezeugt. Wir kennen schon den Unterschied zwischen Zeugung und Geburt, oder? Hier ist beides. Die Zeugung macht Spaß, die Geburt nicht mehr Spaß. Ich sage nur, ich meine, soweit ich mich noch erinnern kann. Also, jetzt bin ich rot gleich im Gesicht. Aber die Zeugung 9 Monate vor, er redet hier von der Geburt, der Tag meiner Geburt soll ausgelöscht sein und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Mir gefällt diese Übersetzung. Ich müsste mir jetzt den Urtext anschauen, habe ich leider nicht, ob das gezeugt wirklich richtiger wäre als die Übersetzung in den anderen, wo nur steht, ein Knabe kam zur Welt. Die neue evangelistische Übersetzung sagt, ein Knabe kam zur Welt. In der Franz Eugen Schlachter steht, ein Knabe ist gezeugt. Nachdem ich den Franz Eugen Schlachter schon oft gelesen habe und weiß, dass er sehr urtextnah ist, tendiere ich dazu, dass das einmal die richtige Übersetzung ist. Aber warum bringe ich das? Wann beginnt Leben? Bei der Zeugung. Und die Bibel nennt hier bei der Zeugung, es ist ein Knabe. Da beginnt Leben. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Und im Vers 8 sagt er noch etwas Cooles. Verwünschen sollen sie die Tageflucher. Also die Tageflucher, das sind die, die gerne fluchen und Dinge verwünschen. Ich bin kein guter Flucher, ich bin kein guter Verwünscher. Das sollen die Tageflucher tun, die das gerne machen. Hiob war offensichtlich nicht geübt im Fluchen. Und dann steht was Interessantes. Die fähig sind, den Leviathan zu reizen. Da gibt es ja alle möglichen Auslegungen. Das beweist, es hat Dinosaurier gegeben zur Zeit Hiobs. Das ist überhaupt nicht der Fall, was hier gemeint ist zumindest. Was ist dieser Leviathan? Hör mir zu. Leviathan war ein 7-köpfiges Seeungeheuer der altorientalischen Mythologie. Also kein echtes Lebewesen, sondern in der Mythologie. In der alten ugaritischen Literatur von Kanaan und Phönizien wurden Sonnenfinsternisse dadurch verursacht, dass Leviathan aus dem Meer kam, die Sonne und den Mond verschluckte und somit dafür sorgte, dass Dunkelheit auf dieser Erde geworfen wurde. Als Leviathan aus seinem Schlaf im Meer geweckt wurde, so der Mythos, verschlang er Sonne und Mond. Das ist ein symbolischer Begriff für eine geistlich dunkle Macht. Also Symbol einer gottfeindlichen Macht, die Nacht von Hiobs Geburt hätte verschlingen können. Glaubt Hiob an Mythologie?
Nein.
Warum sagt das dann? Der Leviathan soll den Tag holen. Wir tun doch das Gleiche, oder? Hast du mal gesagt, der Weihnachtsmann hat es gebracht oder der Osterhase war da? Was hast du wirklich gemeint? Hast du wirklich an den Osterhasen geglaubt oder hast du nur gesagt, der Osterhase hat es gebracht? Oder wo hast du denn den Pullover her? Ja, den hat mir der Santa Claus gebracht, sagt jeder Amerikaner. Ja? Glaubt an den Santa Claus? Natürlich nicht. Er verwendet einen Begriff, der gang und gäbe ist, richtig? Einigen muss man helfen, ja. Also, Wir reden über den Weihnachtsmann mit einem Augenzwinkern. Wir verwenden ihn im Gebrauch des Sprechens. Ich meine, wir in Österreich sagen Christkind. Das Christkind gibt es ja wirklich. Nur nicht so, wie es den Kindern kommuniziert wird. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Leviathan war ein mythologisches Seeungeheuer, ein Symbol der gottfeindlichen Macht, die Finsternis brachte. Und Hiob sagt, der Leviathan soll meine Geburt holen. Er hat nicht an den Leviathan geglaubt, aber er hat ihn halt symbolisch gebraucht. Lesen wir Verse 11 und 12 nochmal. Da steht, warum starb ich nicht bei der Geburt, als ich aus dem Mutterschoß kam? Weshalb kamen mir Knie entgegen? Was bedeutet das? Naja, wenn eine Frau gebiert, sind die Knie auseinander. Das könnte gemeint sein. Das Kind wurde durch die Knie quasi in die Welt gebracht. Aber wahrscheinlich ist es eher so, das Kind wurde auf die Knie des Vaters gesetzt nach der Geburt und hat so den väterlichen familiären Segen bekommen. Auf den Knien des Vaters. Den väterlichen Segen. Und Hiob sagt also, warum wurde ich jemals gesegnet? Warum bin ich keine Totgeburt gewesen? Seine Freunde starren ihn an. Sie analysieren seine rohen, rauen Aussagen. Aus ihrer Perspektive von Gesundheit, Wohlstand etc. Sie nehmen Anstoß an seinen Worten. Pass auf, diese 26 Verse, die wir gelesen haben. Wäre ich doch nicht geboren, wäre ich doch am Geburtstag gleich verstorben. Und warum muss ich weiterleben? Diese drei Freunde haben seine Aussagen als beleidigend, als Anstoß genommen. Interessant, Gott nicht. Es gibt kein Wort, wo Gott sagt, Hiob, hör auf mit dem Quatsch. Nein, er lässt ihn reden und dann lässt er die Freunde reden, alle drei lässt er reden und dann am Schluss des Buches, wer redet am Schluss, wer hat das letzte Wort? Gott, jetzt reicht's. Jetzt habe ich alles gehört. Hiob, ich habe, was du gesagt hast, gehört. Ich habe, was die Freunde gesagt haben, gehört. Ich habe den vierten Freund auch noch gehört, aber jetzt rede ich. Es wird noch, hey, heute ist der schlimmste Teil vom ganzen Buch. Jetzt geht es nur noch bergauf. Aber es muss sein. Sie werden ihn bald zurechtweisen. Sie warten nur, bis er endlich fertig ist mit seiner Rede und stehen schon in den Fuß, dann schon die Füße scharen und wollen schon gleich loslegen. Sie werden ihn bald zurechtweisen, weil er solche Dinge gesagt hat. In ihren Augen werden sie immer überzeugter. Jetzt schnall dich an. Sie werden immer überzeugter. Der Hiob bekommt, was er verdient. Und das zieht sich durch das ganze Buch hindurch. Alle drei Freunde. Hiob, überleg einmal. Werden Unschuldige so gestraft wie du? Wenn du das hörst und du leidest, dann brauchst du Mahlzeit. Aber das beginnt im Kapitel 4. Nach diesem Kapitel 3 beginnt genau das. Hiob rechtfertigt sich dann. Und dann kommt der Nächste mit dem nächsten Scheifel. Eigentlich bekommst du, und Anna sagt sogar Hiob, eigentlich hättest du das noch schlimmer verdient. Einer sagt das. Sie haben gut begonnen, schlecht geendet und du brauchst keine Feinde mehr, wenn du solche Freunde hast. Ich habe noch einen englischen Pfarrer gefunden, der hat gelebt 1849 bis 1935, John Hartley. Der hat Folgendes gesagt, zu Hiob Kapitel 3. Man findet nicht viel, aber das habe ich gefunden. Das sind die schärfsten Worte, die Hiob im ganzen Buch gegen sich selbst äußert. Will nicht mehr leben, wäre ich nicht geboren, etc. Sie erschrecken uns. Sie sind erschreckend. Ich meine, stell dir vor, ich würde am Sonntag so da sitzen und das, also, Freunde, ich bin der Karl Michael, ich kenne Gott und warum bin ich geboren? Auch die Freunde sind geschockt. Sie befürchten, dass sein Glaube an Gott in Misstrauen zerschmolzen ist. Warum sollte jemand, der sich weigert, Gott zu verfluchen, so feindselig gegenüber Gott, gegenüber seinem eigenen Leben sein? Der Kontrast zwischen dem Hiob des Prologs, Kapitel 1 und 2, und dem Hiob des Poesieteils, ab Kapitel 3, könnte nicht schärfer sein. Obwohl Hiob knapp davor steht, Gott zu verfluchen, tut er es nicht. Stattdessen macht er dem Gift seiner Qual Luft, indem er sich wünscht, er wäre tot. Jetzt pass auf, jetzt wird es ermutigend. Er überlebt seine dunkelste Stunde, weil er weder Gott verflucht, noch sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und ich möchte jetzt wirklich zu einigen reden, die vielleicht Hilfe brauchen, die vielleicht in einer ganz dunklen Stunde sind. Glaube mir, ich weiß, was das bedeutet. Glaube nicht wie Hiob, aber ich weiß, was das bedeutet. Bitte geht zu einem christlichen, ganz wichtig, glaubensstarken Seelsorger oder Seelsorgerin. Bitte gehe nicht zu einem weltlichen Seelsorger. Okay, wenn dein Zahnarzt weltlich ist und super ist, perfekt. Das sind deine Zähne. wenn deine Füße nicht in Ordnung sind und hast einen weltlichen super Fußdoktor, geh zu ihr oder zu ihm, super. Aber wenn es um deine Seele und um dein geistliches Wohl geht, bitte, geh zu einem Menschen, zu einer Seelsorgerin, zu einem Seelsorger, der christlich ist, glaubensstark ist, das Wort Gottes vertritt und erkennt und verbreitet, die Wahrheit kennt. Ganz wichtig. In diesen Bereichen ist der Glaube das Entscheidende. Bete und preise Gott, so wie Hiob, lobe ihn, bete ihn an. Die höchste Form des Betens ist Anbetung. Die höchste Form des Betens ist Lobpreis, ist Anbetung, ist Gott zu loben. Er wohnt im Lobe seines Volkes, steht im Psalm 22. Es ist erwiesen, dass Anbetung Heilung in deiner Seele bewirkt. Fokussier dich auf Gott, preise ihn und sag ihm alles, was dich stört. Schütte dein Herz aus. Nicht vor den Menschen, nicht vor deinen Freunden, in deinem Kämmerchen, im Wald, auf der Wiese. Bitte, gib nicht auf. Selbstmord ist keine Lösung. Keine Lösung. Wenn ein Mensch Jesus vertraut und in seiner Verzweiflung Selbstmord begeht, ist er immer noch ein Jesus-Nachfolger, keine Frage. Selbstmord ist genauso vergeben wie alle anderen Sünden. Aber es ist nicht die Lösung. Es ist nicht Gottes Plan für dich. Drei Gedanken zum Abschluss. Es gibt tatsächlich Tage, die für den Leidenden zu dunkel sind, um Licht zu sehen. Solche Tage gibt es. Es gibt Tage, da kannst du das Licht nicht sehen. Aber bitte gib nicht auf. Es kommt wieder Licht. Zweitens, es gibt Erfahrungen, die zu extrem sind, die man auch nicht erklären kann, die man nicht, wenn ich es jetzt dir erkläre, oh, jetzt verstehe ich dich. Nein, die verstehst du nur, weil du sie erlebt hast. Glaub mir, eine Familie mit zwei oder drei oder vier gesunden Kindern kann eine Familie mit einem behinderten Kind nicht verstehen. Es ist nicht möglich. Es ist auch schwer, dass da viel Gemeinschaft stattfindet, weil das ist eine andere Art zu leben. Du kannst nicht verstehen, was es bedeutet, Kinder zu verlieren, wenn du es nicht erlebt hast. Unmöglich. Es gibt Erfahrungen, die zu extrem sind, wo auch der Leidende keine Hoffnung mehr sehen kann. Also es gibt Tage, es gibt Erfahrungen, es gibt Täler, die zu tief sind, als dass die Gequälten im Moment Erleichterung finden könnten. Da brauchen sie einfach nur Menschen, die da sitzen, den Mund halten, nichts sagen und da sind, wenn sie was brauchen. Nimm dir die Psalmen und bete sie. Es gibt einige Psalmen, du denkst, David, hast du das wirklich gesagt? Ja, das hat er wirklich gesagt. Ja, da schüttet er sein Herz gerade aus. Unfassbar. So wie Hiob. Übrigens auch Jeremia hat gesagt, wäre ich nie geboren worden. Und der war ein großer Prophet und war auch deprimiert manchmal und er war verzweifelt. Es gibt Täler, die zu tief sind, als dass die Gequälten Erleichterung finden können. Nimm dir die Psalmen, bete sie, schrei zu Gott. Und ich habe noch einen Text gefunden, mit dem schließe ich. Und dann gehen wir nächste Woche auf neue Höhen. Jetzt kann es nicht mehr aufwärts gehen. Obwohl, die Reden der Freunde sind schon hart. Aber wir müssen durchhalten bei diesem Buch, weil das Ende ist sensationell. Wenn dann Gott kommt im Kapitel 38, wow. Wer weiß, wann Gott kommt, ist immer wow. Ich habe jetzt da nicht stehen, wer das geschrieben hat, aber der Text gefällt mir. Ich denke, es ist bemerkenswert, dass es am Ende von Kapitel 3 von Gott keine Korrektur gegen Hiob gibt. Gott sagt nicht, Schande über dich, Hiob. Gott konnte mit Hiobs Worten umgehen. Er verstand, warum er sagte, was er sagte. Und er versteht dich. Unglücklicherweise hat Hiob seine Worte zu Protokoll gegeben, über die Prediger jahrhundertelang sprechen können. Glücklicherweise werden deine und meine Worte in unseren Autos bleiben, im hinteren Teil unseres Schlafzimmers oder vielleicht draußen unter hohen Bäumen oder in einem Wald ein Geheimnis bleiben. Ist auch gut so. Du brauchst dein Herz vor Menschen nicht ausschütten. Aber bei Gott. Gott kann mit allem fertig werden. Also lass alles raus. Sag ihm alles, was in deinem Herzen ist. Du kommst nie vollständig über die Trauer hinweg, bis du sie vollständig ausdrückst. Unterdrückte Trauer kommt immer wieder in einer anderen Form hoch. Hiob hielt sich nicht zurück. Ich bewundere ihn jetzt mehr als zu der Zeit, als ich anfing, ihn zu studieren. He's a hero. Lass uns beten. Himmlischer Vater, gütiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort im Kontext. Alle fast 1200 Kapitel in der Bibel zusammen ergeben dein Wort. Nicht isolierte oder aus dem Kontext geglaubte Verse, sondern dein ganzes Wort im ganzen Kontext ist unser Wegweiser. Heute haben wir ein Kapitel durchgearbeitet, das vielleicht das Schwierigste ist in der ganzen Bibel. Und wir danken dir, dass wir es durchgeschafft haben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Mut zu bekommen und nicht aufzugeben für die, die versucht sind aufzugeben. Ich bitte dich, gib deinem Volk Mut und Kraft und gib ihnen auch die Demut, um Hilfe zu bitten und nimm ihnen auch die Scham davor, zuzugeben, dass sie nicht gut drauf sind im Moment, dass sie im Moment eine schwere Zeit haben. Wir loben und preisen dich, wir geben dir alle Ehre. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Wir wissen auch, dass wir nie alles verstehen werden hier auf der Erde, aber dass wir deiner Weisheit und deinem Plan vertrauen können. Wir lieben dich, Gott, und wir vertrauen dir und deiner Weisheit in Jesu Namen. Amen.